herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Nach dieser Geschichte, die Hanne vorgelesen hat, über diesen Professor und den Meister, da hätte man eigentlich schon genug zum Nachdenken, wie viel wir eigentlich schon wissen über unseren Glauben oder wie viel wir meinen zu wissen über unseren Glauben, wie viel wir meinen zu wissen über Jesus, was unseren Glauben ausmacht. Und dann ist auch die Gefahr, dass wenn wir so vieles wissen, wir uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, naja, wir haben es doch eigentlich im Griff. Wir haben auf alle Fragen in unserem Leben irgendeine passende Bibelstelle, eine passende Antwort. Wir können die passenden Bibelgeschichten erzählen. Wir haben ein festes Fundament. Wir haben das Leben doch im Griff. Was kann uns denn eigentlich noch aus der Bahn werfen? Weil wir auf alles eine Antwort haben, ob die Antwort uns dann hilft oder dem anderen hilft, dem wir sie geben, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir haben Antworten. Und heute Morgen geht es um einen Text, wo auch junge Männer, die mit Jesus unterwegs waren, gemeint haben, wir haben das Leben im Griff. Uns kann nichts aus der Bahn werfen, wir sind stabil genug, egal was kommt, egal wer kommt, wir können damit umgehen. Ich lese aus Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ich habe so die Predigt überschrieben, wird auch schon bei der Begrüßung so gesagt, Glaube als Privatsache. Fragezeichen. Ist Glaube Privatsache? Etwas, was ich mit mir selber aushandeln kann, ausmachen kann, wo ich selber die Kriterien festlege, wo ich selber die Maßstäbe festlege und wo ich mich dann selber auch dran festhalte. Glaube als Privatsache, der erste Gedanke, Glaube braucht Unterstützung. Glaube braucht Unterstützung. Weil jeder von uns sich ein Stück weit auch selber einschätzt. Jeder hat von uns so seine eigene Meinung, seine eigene Überzeugung und meistens ist diese Meinung auch gut. Wir denken von uns gut. Und wenn wir gefragt werden, wie schätzt du dich selber ein, dann zählen wir das auf, was wir gut können. Wo wir stark sind, wo wir Begabungen und Fähigkeiten haben. Am wenigsten unsere Schwachstellen. Und das Interessante hier in diesem Text ist, dass Jesus genau mit der Schwachstelle anfängt. Er sagt, Simon, Simon. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, früher, als wir noch Kinder waren. Wenn dann die Eltern so anfingen, Edgar, Edgar, oder der Lehrer, Edgar, Edgar, was soll nur aus dir werden, genau so ungefähr. Ja? Edgar, Edgar, da wusste man ganz genau, jetzt kommt irgendetwas, was nicht so gut lief. Irgendetwas, was man falsch gemacht hat. Und ich glaube, es lief auch dem Simon Petrus da jetzt in diesem Moment heißt den Rücken runter, als Jesus bei ihm so anfing. Simon, Simon. Simon, Simon, was soll aus euch werden? Was kann aus euch werden? Jesus spricht den Simon hier in seiner Menschlichkeit an, weil Jesus ja in den ersten Begegnungen, die er mit Simon hatte, ihm dann später den Namen Petrus gab. Also ein Wandel vollzogen hat bei Simon Petrus. Aber hier spricht er nochmal an mit dem alten Namen Simon, Simon. Wo liegen deine persönlichen Schwachstellen, wenn es um den Glauben geht? Wo liegen deine persönlichen Herausforderungen, wenn es darum geht, wie du deinen Glauben lebst? Wo liegen deine persönlichen Schwachstellen, wenn du über dein geistliches Leben nachdenkst? Simon, Simon. Jesus spricht die Schwachstellen von Simon an, beziehungsweise an dieser Stelle eigentlich von allen Jüngern, die da mit dabei waren. Simon, Simon. Vielleicht könnt ihr euren eigenen Namen da einsetzen. Wo stehe ich? Aber was ging da eigentlich voraus? Warum muss Jesus jetzt genau so mit Simon und den anderen Jüngern reden? Wenn wir den Kontext lesen, dann merken wir, vorne dran ist die Geschichte von Judas, wie er Jesus verraten hat. Es ist der Streit der Jünger, wer ist der Größte im Reich Gottes? Wer darf bei Jesus rechts und links sitzen? Wer ist der Stellvertreter von Jesus und wer kriegt die größten Aufgaben? So diese Sehnsucht der Menschen nach Geltung, nach Macht, nach Vorrang, nach dem ich bin der Beste, vielleicht auch nach Ehre und Würde. Wo ist unsere Schwachstelle im Glauben? Und Jesus packt Simon genau an diesen Stellen, wo er weiß, da ist ein Simon gefährdet. Da ist ein Risiko für diesen Simon, dass er den Weg, den er mit Jesus eingeschlagen hat, plötzlich aufgibt, weil ihm anderes wichtiger wird. Gefahr für uns kann mir nicht passieren. Ich weiß doch alles. Das, was den Jüngern passiert ist, das kann mir nicht passieren, weil ich ja alles im Kopf habe, wie dieser Professor auch. Ich weiß doch alles, ich kenne doch die Geschichten, ich kenne doch die Gefährdungen. Kann mir nicht passieren. Aber Jesus spricht es an, weil er auch den Blick seiner Jünger mal weiten möchte in Zusammenhänge, die sie selber gar nicht so wahrnehmen. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Was läuft eigentlich im Hintergrund ab, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus Christus? Da geht es nicht einfach nur um unsere Beziehung zu Jesus, sondern da gibt es einen Gegenspieler, der ein anderes Interesse hat. Da gibt es einen, der das Interesse hat, uns von diesem Jesus wieder wegzuholen. Und dazu benutzt er ganz genau unsere Schwachstellen. Der greift uns nicht da an, wo wir gut sind. Der greift uns nicht da an, wo wir ein großes Selbstbewusstsein haben, sondern der greift uns da an, wo wir schwach sind. Und dann möchte er mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, weißt du was, guck mal. Dein Glaube nützt gar nichts. Dein Glaube taugt nichts. Dein Jesus taugt nichts. Es gibt Besseres und Wichtigeres als diesen Jesus. Weil hat er dir jetzt geholfen? War er jetzt da, als du gebetet hast? Hat er dir eine Antwort gegeben? Es geschieht was anderes um uns herum. Der Satan möchte uns von Jesus wegholen. Und jetzt sagt Jesus, und jetzt Simon, jetzt trete ich für dich ein. Jetzt unterstütze ich dich, weil ich für dich bete. Weil ich für dich bete. Sagen wir ja auch manchmal in unseren Kreisen, ja, ich bete jetzt für dich. Aber wie ist es, wenn uns das so gesagt wird? Wenn wir der Empfänger dieser Botschaft sind, ich bete jetzt für dich. Wie kommen wir uns denn dabei vor? Als der Hilflose, als der Schwache, als derjenige, der wirklich jetzt Unterstützung braucht, als der, der es nicht selber packen kann. Und wie kommt dann unser Stolz? Ach, brauche ich doch nicht. Ich kann's doch. Ich pack das schon alleine. Jesus betet für Simon, weil er die Gefährdung anspricht, weil er die Gefährdung von Simon ganz genau kennt. Aber das Interessante ist, dass Jesus nicht sagt, ich habe für dich gebeten, damit dein Glaube nicht aufhört. Da ist keine Garantie dabei. Da kann sich jetzt nicht Simon zurücklehnen und sagen, ah ja, Jesus betet ja für mich, dann wird alles gut werden. Sondern Jesus übernimmt die Absicht und sagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist mein größter Wunsch, dass du dabei bleibst bei der ganzen Sache. Das habe ich vor. Das möchte ich dir gönnen, dafür möchte ich gerne sorgen. Aber ich übernehme keine Garantie. Ich bete für dich, dass du bei der Stange bleibst. Weil ich weiß, du bist gefährdet. Und so bietet Jesus dem Simon dann eine Möglichkeit zur Umkehr. Am Ende dann dieses Gespräches, wenn du dann das gemacht hast, wenn du schwach geworden bist, dann lade ich dich aber ein und komm zurück. Lauf nicht weiter weg von mir, sondern komm zurück. Ich warte auf dich. Und da benutzt dann Jesus den zweiten Namen und sagt Petrus. Petrus, ich sage dir, Petrus, der Fels, Petrus, auf den Jesus seine Gemeinde aufbauen will, der anscheinend ein Fundament legen kann, der stabil ist. Petrus, auch wenn du schwach wirst, aber ich traue dir zu, dass du den Mut hast und die Größe und die Stärke umzukehren und zu deinen Fehlern zu stehen. Ich traue es dir zu, dass deine Beziehung zu mir so stark ist, dass du gerne zurückkommst, weil du mir vertraust. Weil du nicht plötzlich eine Angst vor mir hast. Was wird alles passieren und wie ich mit dir umgehe, sondern dein Vertrauen zu mir wird so groß sein, dass du gerne zurückkommst und sagst, es tut mir leid. Petrus, ich traue dir was zu. Und letztendlich steckt darin auch die Zusage von Jesus, du, ich stehe zu meiner Entscheidung. Ich, Jesus, stehe dazu, dass ich dich als meinen Jünger berufen habe. Darauf kannst du bauen. Glaube braucht Unterstützung von außen, von Menschen, die einem etwas zutrauen, von Menschen, die den Mut haben, uns auch den Finger auf die wunden Stellen zu legen und zu sagen, pass mal auf. Da spielst du mit dem Feuer. Pass mal auf, da bist du gefährdet, da ist deine Schwachstelle. Die aber dann auch gleichzeitig diese Größe haben zu sagen, ich lasse dich in deiner Schwäche nicht alleine, sondern ich bete für dich. Und es zeigt dann unsere Größe, dass wir das auch gerne annehmen und sagen, ja gut, dass du für mich betest, ich weiß, wo ich gefährdet bin. Glaube als Privatsache? Nee. Weil da auch andere um uns streiten. Der Satan hat ein Interesse, uns wegzuholen von Jesus. Gott hat ein Interesse, uns bei Jesus zu behalten. Andere sehen unsere Schwachstellen. Wir wollen sie vielleicht wegkaschieren. Andere sollen für uns beten, damit wir im Glauben dabei bleiben. Glaube braucht Unterstützung. Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube, doch Privatsache, jeder von uns glaubt an irgendetwas. Jeder von uns glaubt an irgendjemand. So wie es auch dieser Meister versucht hat, dann dem Professor klarzumachen, mit diesem Glas, das überläuft. Du hast deinen Glauben. Und ich fand die Aussage dann interessant, was dann in dieser Erläuterung kam von dieser Geschichte. Wir wollen ja immer nur das hören, was wir eigentlich schon wissen. Wir wollen eigentlich auch durch Predigten bestätigt werden. Jawohl, wir sind gut, wir sind richtig, wir machen es richtig, wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben die richtige Theologie. Wenn von vorne etwas anders kommt, dann ist erstmal die Abwehr. Und ob das dann durchdringt, ist die andere Frage. Oder ob es an unserer Abwehr gleich abprallt. Dein Glaube. Jeder von uns glaubt irgendetwas. Jeder von uns hat auch ein Stück weit seine eigene Theologie gemacht. Eine individuelle Theologie. Wir picken uns die Rosinen raus. Von dem, was wir gehört haben, in Predigten, in Bibelstunden, was wir in Büchern lesen. Beobachtet euch mal, welche Bücher ihr lest. Das sind die, wo ihr genau wisst, da kommt das, was ich schon weiß. Und so schnitzt jeder von uns seinen eigenen Glauben. Deswegen haben auch die Jünger im Vorfeld so gehandelt. Judas war von Jesus enttäuscht. Also weg mit diesem Jesus, es muss einen anderen Hoffnungsträger geben. Die Jünger hatten andere Vorstellungen vom Reich Gottes, von Herrschen, nicht dienen, sondern dann geht es von oben nach unten. Wir sagen, die anderen machen. Und ich sage, nein, wir leben das vor, damit die anderen es nachmachen. Und so haben wir alle unsere eigene Vorstellung, was Glauben eigentlich ausmacht. Für die einen verflacht damit vielleicht ihre Theologie, sie beschäftigen sich gar nicht mehr mit ihrem Glauben, weil sie sich ihren Glauben zusammengebastelt haben. Andere haben vielleicht gar kein Interesse an Theologie, denn reicht es zu sagen, ich glaube an Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, mehr brauche ich nicht wissen. Und dann besucht man keine Veranstaltung, wo Theologie, Glaube gelehrt wird. Dein Glaube. Wie sieht dein Glaube denn eigentlich aus? Nur wenn jeder seinen eigenen Glauben schnitzt und zusammenbastelt, dann haben wir keine gemeinsame Grundlage. Dann können wir nicht gemeinsam unterwegs sein, dann haben wir keine gemeinsame Basis, an der wir unseren Glauben, unser Miteinander, unser gemeinsames Leben ausrichten, orientieren können. Weil dann kann jeder machen, was er will. Und wir brauchen nicht missionieren und nicht evangelisieren, weil es ja gar nicht nötig ist. Wenn jeder so seinen eigenen Glauben haben kann, wie er gerne möchte, dann brauchen wir anderen unseren Glauben auch nicht bringen. Und auch nicht über diesen Jesus Christus reden und erzählen. Glaube, Privatsache? Ist er vielleicht anpassbar an die eigene Theologie? So je nach Lebenssituation passe ich mir meinen Glauben dann an, dass er reinpasst? Welchen Gott hole ich mir in mein Leben hinein? Passe ich mir meinen Glauben an meine eigenen Vorlieben an? So dass ich ihn leben kann, ohne mich verändern zu müssen, ohne Korrektur zu erleben, ohne hinterfragt zu werden? Dein Glaube. Ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dein ist besitzanzeigend. Dein Auto. Dein Haus, dein Konto, das gehört dir. Da habe ich keinen Zugriff drauf. Aber dein heißt auch, machst du dir den Glauben zu eigen? Ist dieser Glaube Bestandteil des Lebens, deines Lebens? Gehört der Glaube zu deinem Leben dazu, wie das Atmen und das Essen und das Trinken und das Schlafen? Gehört das zu deinem Leben dazu? Oder ist der Glaube so eine Randerscheinung, der ein Siebtel des Lebens ausmacht, nämlich am Sonntag? Oder beeinflusst dieser Glaube dein ganzes Leben? Dein Glaube. Nicht der Glaube, sondern dein Glaube. Hat er eine Auswirkung auf dein Leben? So provoziert Jesus jetzt den Simon. Ich habe dafür gebeten, dass dein Glaube, das, was dein Leben ausmacht, nicht aufhört. Ja, und was war das? Was war der Glaube von Simon? Was war der Glaube von Simon? Das war ganz einfach das Leben mit Jesus. Nicht mehr und nicht weniger. Glaube. Dein Glaube, der fing an, als Petrus ja gesagt hat, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will von dir lernen. Du hast mir für mein Leben etwas zu sagen. Da fing sein Glaube an, in der Beziehung zu Jesus. Ich bin mit dir unterwegs. Ich vertraue mich dir an. Da war keine Theologie. Da war einfach diese Entscheidung, mit dir gehe ich durch mein Leben. So fing dieser Glaube an, den Jesus da jetzt bei Petrus anspricht. Nicht, was er für wahr hält, nicht sein Bekenntnis, du bist Christus, nicht, was er für Jesus tun will, ich gehe mit dir bis ins Gefängnis und in den Tod und ich gehe missionieren, sondern einfach dieser Moment, dass Petrus sagt, ich stehe zu meiner Entscheidung für Jesus Christus. Ich stehe zu diesem Jesus. Ob ich ihn verstehe, ob ich das, was er gemacht hat und was er lebt und was er tun wird, für richtig halte oder nicht, ob es Konsequenzen hat oder nicht, ich stehe zu Jesus. Simon, Simon, dein Glaube ist gefährdet. Es wird der Moment kommen, wo du sagen wirst, du kennst mich nicht. Und da hört sein Glaube auf. Als er plötzlich sagt, ich kenne Jesus nicht. Oder als man anfängt zu leben, als würde man Jesus gar nicht kennen. Nämlich sein eigener Herr zu sein, seine eigenen Maßstäbe wieder an den Tag zu legen und sein Leben nach den eigenen Maßstäben zu gestalten. Leben, als kennte man Jesus nicht. Und Petrus sagt sehr klipp und klar, nö, Jesus, wer ist denn das? Habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie gesehen, bin ich noch nie begegnet. Wer soll das denn eigentlich sein? Da hört sein Glaube auf, als er die Beziehung zu Jesus abbricht. Das ist der Knackpunkt. Nicht, was er glaubt, seine Theologie, sondern also die Beziehung zu Jesus abbricht. Da hört sein Glaube auf. Die Frage für uns. Was macht unseren Glauben aus? Ist unser Glaube die Beziehung zu Jesus Christus? Oder ist unser Glaube Theologie? Was wir alles wissen, was wir alles können, was wir alles tun, welche Vorstellungen wir haben, welche Erwartungen wir haben, wie viele Bücher wir gelesen haben, wie viele Bibelstellen wir auswendig können. Oder ist unser Glaube die Beziehung zu Jesus Christus? Und diese Beziehung wird gepflegt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, Petrus, dass du wieder zurückkommst in die Beziehung zu mir. Das, was unseren Glauben ausmacht, wird gemessen an unserer Beziehung zu Jesus Christus. Er ist der gemeinsame Mittelpunkt. Deswegen treffen wir uns als Gemeinde. Deswegen sind wir gemeinsam unterwegs. Deswegen beten wir gemeinsam, singen wir gemeinsam, dienen wir gemeinsam, weil es um diesen Jesus Christus geht. Und wenn uns das bewusst wird, unser Glaube ist die Beziehung zu Jesus, dann bewahrt uns das vor aller Rechthaberei und vor aller Rechtgläubigkeit. Dann geht es nicht darum, was wir wissen und was wir können, sondern geht es darum, dass wir die Beziehung zu Jesus Christus pflegen. Dein Glaube, Privatsache? Nee. Wir brauchen dieses gegenseitige Miteinander, diese gegenseitige Korrektur, das gemeinsame Unterwegssein, damit wir nicht davonlaufen. Damit wir nicht am falschen Glauben kaputt gehen. Glaube, wenn er nicht in dieser Beziehung zu Jesus Christus besteht und nicht aus dieser Beziehung zu Jesus Christus lebt, der kann kaputt machen. Der kann uns ermüden, der kann uns verletzen, der kann uns demotivieren, weil wir uns gegenseitig nur unter Druck setzen. Aber Glaube an Jesus setzt nicht unter Druck, sondern befreit. Davonlaufen. Ich weiß nicht, wer von uns aus dem Glauben davonlaufen möchte. Und sagt, das bringt doch nichts. Das ist doch nur Mühsal und Krampf und Anstrengung. Ich wünsche mir was anderes. Dann ist das die Antwort. Beziehung zu Jesus. Nicht Theologie, sondern Beziehung. Das ist unser Glaube. Und so lädt Jesus den Petrus ein und sagt, wenn du jetzt das alles durchgemacht hast, wenn du deine Krise erlebt hast und deine Schwachstelle ganz genau kennst und weißt, wo du am Versagen und am Verzagen bist, wenn du das durchgemacht hast, dann komm zurück zu mir und dann stärke die anderen. Dann erzähl den anderen von deinen Krisen und deinen Problemen. Erzähl den anderen, was du mit mir erlebt hast, wie ich dir begegnet bin. Ich weiß, da kommt etwas durch, habe ich früher in der Jugend auch durchgemacht, ich mache es jetzt stellenweise auch noch durch, und sage, man muss da seine eigenen Erfahrungen machen. Aber Jesus möchte eigentlich die Nachfolger, seine Nachfolger, die Freunde von Jesus vor den Erfahrungen eines Simon Petrus bewahren. Rede du darüber, was du durchgemacht hast, damit andere diese Erfahrung eben nicht auch nochmal machen müssen, weil keiner weiß, ob er in dieser Gefährdung, in dieser Herausforderung bestehen kann oder nicht. Aber wir nehmen uns diesen Freifahrtschein und sagen, ich muss die eigene Erfahrung machen, ich muss meinen eigenen Weg gehen, ich muss mit dem Feuer spielen, ich muss meine eigenen Erfahrungen machen. Aber keiner von uns weiß, was dann dabei rauskommt. Keiner von uns weiß, ob das Gebet von Jesus dann in seinem Leben erhört wird. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wie viele haben es versucht? Sind vielleicht fromm aufgewachsen, christlich aufgewachsen, haben vieles gehört, wurden geprägt und kommen dann an den Punkt, dass sie sagen, na, ich will jetzt mal was anderes erfahren und es nicht mehr geschafft haben, zurückzukommen, weil sie die Beziehung zu Jesus verloren haben. Glaube als Privatsache? Nee. Klar, ich muss es glauben. Ich muss diesen Glauben leben. Aber Jesus stellt auch den Simon in eine Gemeinschaft hinein, wo man füreinander da ist. Gegenseitig die Schwachstellen kennt, gegenseitig füreinander betet, füreinander bezeugt und bekennt und sich gegenseitig ermutigt. Und weil Jesus unsere Schwachstellen kennt, unsere Gefährdungen, deswegen feiern wir auch Abendmahl. Auf der einen Seite, weil wir als Sünder es nötig haben, uns gegenseitig zusprechen zu lassen, ja, da ist Schuld, da ist Versagen in meinem Leben da. Das wollen wir bekennen. Und dann wollen wir den Zuspruch hören, ja, dir ist vergeben. Aber das Brot ist die Stärkung, ist der Zuspruch von Jesus, ich bin da. Ich bin mit meiner Kraft da, ich bete für dich, ich setze mich für dich ein. Damit dein Glaube nicht aufhört, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du Kraft hast, da wo du versagst, zurückzukommen, zu sagen, es tut mir leid und dann wieder neu motiviert zu werden und ich will weiterhin mit diesem Jesus leben. So wollen wir nachher gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern mit diesem Zuspruch. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Du musst nicht perfekt sein. Das werden wir nie sein. Wir müssen nicht alles können. Aber an dieser Beziehung zu Jesus Christus festhalten und sagen, ich kann zurückkommen. Und Jesus stärkt mich. Er tritt für mich ein und dieser Jesus hält an mir fest. Diese Gewissheit wünsche ich uns allen, weil das trägt uns. Amen.